ein Zitat aus dem Buch Schwätzen und Schlachten von Verena Rossbacher. Er, der Lektor, schwieg irritiert. Wir schauten uns unsicher an. Hast du auch manchmal das Gefühl, flüsterte er, dass dir die Sache über den Kopf wächst? Absolut, sagte ich, absolut. Zitat Ende. Schwätzen und Schlachten ist ein ganz besonderer Roman, ein Roman von über 630 Seiten, ein Roman über drei Männer, über einen Mord, über Berlin, über proppenvolle Cafés, über das Erzählen komplexer und verdrehter Fälle. Verena Rossbacher hat den Roman geschrieben, sie ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie beim Schreiben des Romans manchmal das Gefühl gehabt, die Sache würde Ihnen über den Kopf wachsen?
Witzige Frage, dass die so an mich zurückgegeben wird, finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt ja in diesem Buch, wie Sie das jetzt zitiert haben, es gibt die Lektoren-Autoren-Ebene. Ne? Also wo der Lektor Olaf, der auch im richtigen Leben Olaf heißt, sich mit der Autorin Verena Rossbacher über das Buch unterhält, weil er der Meinung ist, das ist viel zu komplex und zu kompliziert. Ne? Und das muss man irgendwie entflechten. Und tatsächlich in der Realität war das so, dass mein Lektor irgendwann an mich herangetreten ist und meinte, ab und zu verwirrt sich das für den Leser so sehr. Mach doch da so quasi eine monologische Ebene, na, wo du dem Leser dann erklärst, was da jeweils passiert. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, den Job erledige ich nicht alleine. Also wenn, dann muss er mit ins Boot. Und wir sind jetzt quasi wie so diese zwei Alten bei der Muppet Show auf dem Balkon oben, na, die sich ständig kabbeln und streiten und aber eigentlich ein Herz und eine Seele sind. So sind mein Lektor und ich in dem Buch. Und das hat es für mich tatsächlich einfacher gemacht oder hat gemacht, dass es mir nicht über den Kopf wuchs. Also, dass ich selber immer wieder innehalten konnte und quasi zusammenfassen, was Sache ist, was passiert, um den nächsten Schritt zu machen. Also die Lektoren- und Autorinnen-Ebene, die ist tatsächlich auch ganz am Schluss dazugekommen und hat das für mich entkompliziert.
Die ist aber auch sehr humorvoll. Das ist sehr unterhaltsam zu lesen. Aber steckt auch eine gewisse Poetologie darin, wenn sich dort der Lektor mit dem Autor unterhält. Vielleicht noch ein Beispiel. Mein Lektor schaute mich anklagend an. Du denkst wohl, du kannst dir alles erlauben. Ich grinste. Du hast Sahne am Bart. Ich trage keinen Bart, sagt er. Glück gehabt. Zitat Ende. Kann eine Schriftstellerin sich alles erlauben?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn man anfängt, ist das eigentlich naiv. Ne? Also so belesen man ist und so viel man weiß über Literatur, es ist auch oder für mich, ich kann nur für mich sprechen, war es auch ein naives Anfangen. Ne? Ich tue, was ich für richtig halte und weiß ein Stück weit oder reflektiere schon, was ich tue. Und es gibt aber auch ein ganz großes unbewusstes Potenzial. Ne? Und das macht, dass ich schlussendlich merke, ich habe Dinge gemacht und mir war nicht ganz klar, was es ist. Also ich habe eigentlich nicht wirklich gemacht, was ich wollte, weil es ist mir auch zum Teil unterlaufen oder es ist mir passiert. Und ich hatte ja also fürs erste Buch sehr viel Lob bekommen und in Österreich auch ganz schön aufs Dach bekommen, war dann auch in Klagenfurt und hatte noch mehr aufs Dach bekommen und hatte danach so eine Krise, wo ich merkte, ich muss mich wie nochmal neu fürs Schreiben entscheiden. Und da merkte ich wirklich, ich bin jetzt quasi an so einem Tiefpunkt, wo ich ja wirklich, ich kann ja nichts mehr verlieren. Ich habe aufs Dach bekommen, jetzt kann ich also wirklich machen, was ich möchte. Ne? Und insofern ist dieses Buch schon eins, also wo man sagen könnte, ich habe da so für mich, für meine Verhältnisse auf den Putz gehauen. Ein Journalist fragte mich neulich mal, ob man eigentlich sagen könnte, so die ersten zwei Bücher seien Pubertätsbücher. Ne? Also nicht nur meine, sondern generell, man befindet sich in der Pubertät des Schreibens und ich glaube, das stimmt. Ne? Also in der Phase würde ich auf jeden Fall finden, ich habe gemacht, was ich wollte und ich hoffe, das bleibt auch immer so.
Nun aber vielleicht ein bisschen zum Inhalt des Romans. Drei Männer stehen da im Mittelpunkt, der Medienkünstler Glaser, der berufslose Stanjic und vor allem der Germanistikstudent Frederik. Schreiben Sie eigentlich gern über Männer, besonders Männer in Krisen? Wissen Sie überhaupt, was einen Mann in einer Krise quält?
Ich kann es natürlich nicht wissen, ich kann es nur vermuten oder ich kann es nur ahnen oder ich kann es nur behaupten. Ne? Also ich wurde schon öfter angesprochen, weil ich habe ja ständig männliche Protagonisten schon in meinem ersten Buch und ich las neulich in der Zeit ein Interview mit Wes Anderson, meinem absoluten Lieblingsregisseur, ne, der jetzt gerade seinen neuen Film bei der Berlinale auch hatte, der auf dasselbe angesprochen wurde. Ne? Er wurde gefragt, warum er eigentlich immer männliche Protagonisten hat und ob es eigentlich denkbar wäre, dass er auch mal Frauen in der Rolle der Hauptfigur hat. Und er meinte, das sei interessant. Und er glaube, es liege daran, dass Männer mehr zum Fanatismus neigen. Also wenn sie was tun, dann tun sie das mit Werf, ne, und mit ihrem ganzen Herzen. Und das macht natürlich die Chance, dass sie grandios daran scheitern, umso größer. Also die Fallhöhe ist größer. Und die Chance, sich lächerlich zu machen, ist größer. Und dadurch sind sie natürlich eine gute Figur. Ich finde nicht, dass meine Figuren sich einfach nur lächerlich machen. Also ich fasse das immer zusammen mit, die haben Witz, die haben Charme und die haben Chuzpe. Das ist so eine, finde ich, eine perfekte Männermischung.
Und die benehmen sich oft sehr weiblich, finde ich auch. Keine Männer der Tat, also nicht Männer, die sich nicht introspektiv zerpflücken und zerflügen. Männer handeln, aber ihre Männer sind ja doch ganz schön quengelig. Richtige Berliner Taugenixe, Friedrich von Sydow zum Beispiel, der einen viel zu großen Schal trägt und keine Frau findet, kann er den Schal nicht einfach mal ablegen, denkt man.
Ja, denkt man, gell? Also das ist so eine Sache. Die sind wahnsinnig feminin. Ich denke aber doch, die sind auf einem guten Weg. Also die werden das, bis sie spätestens 40 sind, irgendwie hinkriegen, ein bisschen männlicher zu werden. Männlich sein ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ist, denke ich, schon eine Frage der Entwicklung. Also ich setze absolut meine Hoffnung in die.
Sie spielen in Ihrem Buch ja auch ganz schön mit Wirklichkeit und mit Wahrheit. Der Lektor und die Autorin, natürlich sind Sie die Autorin nicht. Das ist eine fiktive Figur. Also Sie spielen damit, was man heute Authentizität nennt. Das ist ja wahrscheinlich auch eine vielgestellte Frage auf Ihren Lesungen. Wie viel in diesen Romanen ist denn autobiografisch? Frederik, das ist doch Matthias, sagt Ihr Lektor, und Matthias ist Ihr Ehemann. Ist das nun wahr?
Das stimmt und das stimmt nicht, also wie das immer so ist. Das Lustige ist, wenn ich mein Buch jetzt so wieder lese, dann ich erschrecke zum Teil darüber, was ich über Frederik aussage und eben doch auch über meinen Mann, über meinen Freund aussage, obwohl es mir gar nicht so passt. In dem Buch, er hat echt oft schlechte Laune, ne? Und das wäre jetzt nicht etwas, was ich so im realen Leben so sagen oder so feststellen würde. Und es ist natürlich ein Anteil von ihm, wiederum aber auch von mir. Also es ist ja nicht so, dass nur weil es männliche Figuren sind, es nicht möglich ist, mich auch darin zu spiegeln oder sie auch als mein alter Ego zu benutzen, ne? Also ich finde mich in all diesen Figuren wieder.
Ja, das ist nun schon unterläuft so. Es Ihnen beim Schreiben, dass Sie Frederik oder Matthias schlechte Laune haben lassen, obwohl das im wirklichen Leben gar nicht so ist? Ist das manchmal auch beängstigend, was einem da unterläuft und man fragt sich, ja vielleicht wünsche ich mir das paradoxerweise, dass mein Ehemann manchmal schlechter Laune ist?
Ich glaube, es unterlaufen einem schon Dinge, die einem zu denken geben sollten. Ne? Also sonst wäre der Spaß nur halb so groß oder sonst wäre auch der Lerneffekt, den das Schreiben natürlich unterm Strich auch hat, oder der therapeutische Effekt, das ist immer so ein großes und unangenehmes Wort, aber der Entwicklungseffekt wäre sonst nicht vorhanden, denke ich. Ja.
Nun ist Ihr Roman auch ein Krimi. Es geht um den Text Schlachten, ein Alphabet der Indizien. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ein Text, also die Protagonisten in dem Buch, die finden diesen Text, beziehungsweise zuerst nur einen Teil dieses Textes, zwei von denen finden den und einigen sich schließlich darauf, dass das, was da passiert, etwas ist, was noch passieren wird, nämlich ein Mord. Und der den plant, ihr dritter Kumpel ist, nämlich Simon Glaser. Und daraufhin beschließen sie, den zu beschatten, also quasi richtig gehen wie wilde Detektive in bekannten Büchern auch, einen super Job zu leisten und den zu stellen und den Mord zu verhindern, der da geplant ist. Und wie das so ist seit Ödipus und bei Prophezeiungen, also wenn etwas gesagt wird und man versucht es zu verhindern, es findet statt, aber anders als gedacht. Und so ist das hier auch. Und dieser Text existiert tatsächlich, also ich habe den vorliegen, er ist allerdings für den Leser nicht einsehbar, sondern nur über die Figuren, die über ihn sprechen.
Was ist das für ein Text? Haben Sie den irgendwo auf der Straße gefunden oder wo kommt der her?
Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe ihn, natürlich musste ich ihn selber verfassen, in Ermangelung von jemand anderem, der den Job machen könnte. Aber in dem Buch ist es so, es gibt einen Mörder und es gibt einen, der den Text geschrieben hat. Und das bin Gott sei Dank nicht ich.
Hinter dem Text steht aber noch eine andere Frage. Sie schreiben selbst, und das Wort ist Fleisch geworden. Sie zitieren da das Johannesevangelium in Ihrem Buch. Darüber freuen wir uns im Domradio natürlich ganz besonders. Es gibt die Befürchtung, dass das Wort, dass der Text Schlachten, ein Alphabet der Indizien, wahr werden könnte. Besteht bei jedem Text die Gefahr, dass er wahr werden könnte?
Nicht im fleischlichen Sinn, also nicht im realen Sinn. Ich denke, das ist die große Kunst, die große Chance, dass wir vieles auch in der Fantasie abhandeln können. Also ich denke, angesichts der Tatsache, dass wir alle böse Anteile in uns tragen und dunkle Seiten in uns tragen, sei Gott davor, dass wir die alle ausagieren und alle ausleben. Aber es gibt den Ort der Träume, es gibt den Ort der Fantasie, es gibt den Ort des Fiktiven, also des Schreibens, wo sowas Platz hat, um, ja, denke ich, ein Gleichgewicht herzustellen. Oder um schlussendlich nicht autoaggressiv oder passiv-aggressiv zu werden, sondern die Sachen irgendwo auch loszuwerden, ne, oder bearbeiten zu können.
Zum Glück werden nicht alle Texte Wahrheit, obwohl sie eine bestimmte größere innere Wahrheit enthalten, oder?
Ja, das denke ich ist so.
Genug geschwätzt, am Ende des Romans steht ein Heiratsantrag. Dürfen wir das verraten?
Das kann man absolut verraten, ja.
Was hat es damit auf sich?
Ich hatte nach meinem ersten Buch so eine Phase, also wo ich überlegte, was suche ich eigentlich in Büchern? Wenn ich so für mich entscheide, was ist eigentlich meine bevorzugte Lektüre, dann ist sie vielfach im 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und es sind so die großen Erzähler. Ne? Ich schätze Dickens sehr. Ich mag Heimito von Dodre wahnsinnig gerne. Die französischen Erzähler, die englischen Erzähler und so weiter. Also ich mag es eigentlich gerne sehr satt und sehr saftig. Und ich denke, ist immer die Frage, ne? Endet man dramatisch oder endet man positiv? Und mich interessiert immer mehr die Hinwendung zum Leben, ne, oder zur Schönheit, zur Ästhetik, zur Freude, zum Glück. Und es ist ein sehr positives Ende. Es ist ein ganz klassisches Happy End. Ne. Es wird mehrfach geheiratet und alles wird gut. Und das war mir für dieses Buch sehr wichtig. Also einerseits mit dem Humor, den Sie schon angesprochen haben vorher. Also was auch immer es ist, von der lustigen Seite zu nehmen, ohne es damit platt zu machen oder oberflächlich zu machen. Und eine Entwicklung hin zum Guten zu nehmen. Das wäre mir wichtig.
Als wüssten Sie nicht, dass die Hochzeit der Anfang aller Probleme sein kann.
Man sollte vollmundig Ja dazu sagen. Das ist meine Auffassung, ja.
Vielen Dank, Verena Rosbacher. Schwätzen und Schlachten, so heißt Ihr neuer, opulenter Roman. Ein Buch über Männer, über das Erzählen von Geschichten und über das Leben, das einem auch mit den Geschichten, die man über das Leben erzählt, immer wieder davon galoppiert. Der Roman hat 630 Seiten, er ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 25 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen herzlich.